Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Willkommen zum ersten Podcast Roundtable Osteuropa 2026. Wir wollen heute sprechen über die Rolle von lokalem Wissen und lokalen Praktiken, über Frieden, Konflikt und Krieg und dem Umgang damit durch lokale Akteure im östlichen Europa und hier insbesondere in der Ukraine und Zentralasien. Hintergrund unseres Podcasts ist eine Tagung, die im Dezember am Zeus in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Friedensforschung und dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt stattgefunden hat. Und Ziel und Gegenstand dieser Tagung war ein Austausch zwischen den Friedens- und Konfliktforscherinnen und den Osteuropa-Studien und damit auch über die Bedeutung und Relevanz von lokaler und regionaler Expertise für die Friedens- und Konfliktforschung. Wir wollen heute gemeinsam mit Forscherinnen und Aktivistinnen diskutieren, die lokale Aushandlungsprozesse untersuchen und gestalten und begleiten und aus der Forschung und Praxis vor Ort berichten, um zu analysieren, um welches Wissen es sich handelt, wenn wir von lokalem Wissen sprechen, warum und für wen es relevant ist und welche Rolle es spielt im Gefüge von internationalen Beziehungen und Verhandlungen. Bevor wir ausführlich einsteigen, will ich unsere Gäste in unserem heutigen Podcast vorstellen. Ich freue mich sehr, dass wir Dr. Anna Kreikemeier zu Gast haben. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der kritischen Friedensforschung und ihr besonderes Interesse gilt Friedensprozessen in traditionellen und indigenen Kontexten. Seit 2023 leitet sie das von der Deutschen Stiftung Friedensforschung geförderte Projekt Lokaler Frieden in Zentraleurasien, Friedensförderung in gewohnheitsrechtlichen Kontexten. Zuvor initiierte sie das interdisziplinäre Netzwerk Lokale Ordnung und Frieden mit dem Zentrum für Friedensforschung in Tromsø und mit Universitäten in Kirgisistan, Georgien und der Ukraine kooperierte sie im Rahmen des Eurasia Peace Studies Exchange, das von 2017 bis 2019 vom norwegischen Zentrum für internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen finanziert wurde. Herzlich willkommen, Anna. Unser zweiter Gast ist Inga Luther. Sie ist Geschäftsführerin und Projektmanagerin beim Verein OVIN, Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung e.V. Sie ist promovierte Politologin und Historikerin und arbeitet gemeinsam mit internationalen Partnerinnen in verschiedenen Projekten grenzübergreifend zu Friedensbildung, Empowerment von Frauen und Stärkung von Friedensakteurinnen und Zivilgesellschaft in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlich organisierten Frauen, die sich im Kontext des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Willkommen, Inga.
Danke für die Einladung. Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sabine von Duys und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und leite den Forschungsschwerpunkt Konfliktdynamik und Grenzregionen. Und auch in meiner Arbeit geht es insbesondere um die Erforschung von lokalen und individuellen Perspektiven auf Grenzen, Konflikte und Konfliktlösungen, wie zum Beispiel eben auch Waffenstillstandslinien. Lasst uns vielleicht direkt einsteigen, zu eruieren, was lokales Wissen ist. Oder der sogenannte Local Turn in der Friedens- und Konfliktforschung stellt die Relevanz von lokalem Wissen und lokalen Praktiken und Erfahrungen für Frieden und Konfliktlösungen heraus. Gleichzeitig wird es auch hervorgehoben, um zu einem nachhaltigen Frieden bzw. zu einer nachhaltigen Konfliktlösung zu kommen. Diese Forschungsperspektive hebt die Notwendigkeit hervor, ein situiertes und kontextspezifisches Wissen über Friedens- und Verständigungsprozesse zu entwickeln und Beziehungen mit lokalen Akteuren und Experten herauszustellen und aufzubauen. Darüber hinaus ist diese Debatte auch noch weitergegangen und hat spezifische räumliche Bedingungen und räumliche Prozesse und Praktiken für das Verständnis von Friedensprozessen hervorgehoben, den sogenannten Spatial Turn in der Friedens- und Konfliktforschung. Gleichzeitig hat es aber auch Kritik gegeben, Selbstkritik zu lokalem Wissen und lokalen Aushandlungsprozessen, insofern, als dass es diese lokalen Prozesse und lokales Wissen romantisieren würde und zu sehr Harmonie und Konsens unterstellen würde. Und zudem auch eine gewisse Überlegenheit dieses Wissens angenommen wurde. Die Kritikpunkte rühren daher, dass bestimmte Machtkonstellationen nicht berücksichtigt worden oder vernachlässigt worden oder nicht genügend reflektiert worden. Anna, du hast zahlreiche Forschungsaufenthalte in Zentralasien, besonders in Kirgisistan, durchgeführt, vor allem aber auch mit Kolleginnen aus dieser Region, später auch aus dem Kaukasus, hier Georgien und Armenien, zu lokalen Konflikten und gesellschaftlichen Umgangsweisen gearbeitet und darunter auch in deinem aktuellen Forschungsprojekt. Kannst du vielleicht anhand von Beispielen aufzeigen, durch was dieses lokale Wissen und Fähigkeit zur Aushandlung gekennzeichnet ist? Und wie würdest du auf den Vorwurf reagieren, dass lokales Wissen und lokaler Frieden romantisiert werden?
Ja, vielen Dank, Sabine. Ich beginne mal mit der ersten Frage: Was ist lokales Wissen und durch was zeichnet es sich aus? Hier ist es, glaube ich, wichtig, und ich habe das im Laufe meiner Forschung zum gesellschaftlichen Friedensaufbau Schritt für Schritt gelernt, dass es wichtig ist, Begriffe im Zusammenhang mit dem Lokalen stärker zu differenzieren. Und hier spielen drei Faktoren eine Rolle. Erstens, im Laufe der internationalen Debatte über Peacebuilding hat der Begriff des Lokalen leider den Charakter eines Schlagwortes angenommen. Am Anfang war das ein fortschrittliches Ergebnis und das wurde mehr und mehr instrumentalisiert, das sogenannte Buzzword. Zweitens ist es für mich wichtig zu unterscheiden, ob wir uns im Bereich des institutionellen Peacebuilding durch Interventionen internationaler Organisationen, aber auch internationaler Nichtregierungsorganisationen bewegen oder im Bereich des gesellschaftlichen Friedensaufbaus von unten. Drittens, bei diesem gesellschaftlichen Peacemaking von unten geht es unabhängig von Staaten und internationalen Interventionen um zwischenmenschliche Fähigkeiten, Praktiken und Beziehungen vor Ort. Damit kein Missverständnis entsteht, beides ist wichtig, Peacebuilding und Peacemaking. Es folgt aber unterschiedlichen Interessen, Zielen und Logiken. Nochmal kurz zum internationalen Peacebuilding. Das ist, internationale Interventionen sind sinnvoll nach Waffenstillständen bei humanitären oder auch bei humanitären Katastrophen, die die Staaten und die Menschen vor Ort nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten allein bewältigen können. Bei der Vorstellung vom Local Turn beim Peacebuilding, Sabine sprach davon, gehen Interventen meistens davon aus, lokale Akteure in ihre Projekte einbeziehen zu wollen und so auch unter anderem deren internationale oder die eigene internationale Effektivität und die Legitimität vor Ort stärken zu wollen. Man spricht dann von Bemühungen um Local Ownership. Diese Tendenzen, die für sich genommen damit nicht falsch sind, wurden aber im Rahmen der kritischen Friedensforschung in der postliberalen Debatte diskutiert. Und das ist eine Debatte von etwa 10 Jahren mit einer vergleichsweise großen Intensität in den IB und in der Friedensforschung. Und hier konnte ich zusammen mit Karolina Klutschewska zeigen, dass eben institutionelle und gesellschaftliche Ordnungen sehr verschiedene Logiken, Wissensbestände und Umgehensweisen verfolgen, was zu strukturellen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit führt. Im Ergebnis habe ich für mich die Konsequenz daraus gezogen, mich stärker dem gesellschaftlichen Friedensaufbau zu widmen. Das heißt, ich erforsche alltägliches, räumlich, kulturell und sozial verankertes Wissen, Fähigkeiten, Praktiken und Beziehungen, kurz den Frieden von unten. Wichtig ist zu sehen, lokale Gemeinschaften sind nicht per se friedlich, aber was wichtig ist, Einzelpersonen und lokale Vereinigungen sind in der Lage, mit alltäglichen Spannungen friedlich umzugehen. Selbst unter Umständen von Armut oder angesichts von Gewalt können sie Konflikte vor Ort mildern, vermeiden, beschwichtigen, verhindern oder schlichten. Wenn ich solche Prozesse untersuche, kann ich viel lernen von interdisziplinärer Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der Sozialanthropologie oder auch mit der Regionalforschung, sicher auch mit der Humangeographie, da kenne ich mich nicht so gut aus. aber am meisten eigentlich durch die interregionale Zusammenarbeit mit Expertinnen, die lokale Sprachen sprechen und aus den Untersuchungsregionen stammen. Konzeptionell ist vielleicht noch wichtig zu betonen, dass wir mit einem eigentlich ersten oder fast einzigen interdisziplinären Konzept aus der Friedensforschung arbeiten, der ethnografischen Friedensforschung. Wie das Wort schon sagt, stellt sie die ethnografische Methode in den Vordergrund, aber sie ist gleichzeitig auch ein Konzept und betont die Notwendigkeit der Verbindung von ideellen und strukturellen Faktoren. Ideelle Faktoren stehen gerade in gewohnheitsrechtlich orientierten Zusammenhängen, und das sind in Zentraleurasien viele, stellen sie Weltanschauungen, Kultur, Alltagspraktiken, Beziehungen und Netzwerke in den Vordergrund. Aber, und das ist die Leistung der ethnografischen Friedensforschung, sie verbinden diese Elemente immer mit verschiedenen Machtfragen und mit Prozessen des sozialen Wandels. Vorausschicken vielleicht auch noch, dass lokale Konzepte in Zentraleurasien sind, wie ich schon sagte, stark gekennzeichnet durch gewohnheitsrechtliche oder traditionale Elemente. Hier spielen also häufig religiöse und wirtschaftliche und soziale Hierarchien, aber auch traditionelle Geschlechtsrollen eine Rolle. Und wichtige Akteure sind zum Beispiel Patrone, die sogenannten Big Men, Ältestenräte oder Nachbarschaftskomitees, aber auch Frauen und Jugendliche können in bestimmten Bereichen normative Orientierung, oder es wird von ihnen auch erwartet, dass sie normative Orientierung geben und auch bei der Streitbeilegung mitwirken. Wichtig ist außerdem, dass es in solchen Kontexten holistische Harmonieideologien gibt, aber auch das Ziel der Konflikteindämmung. Und das ist eigentlich darin begründet, dass die Gesellschaften eben sehr stark von inhärenten Regeln und Strukturen oder informellen Regeln und Strukturen leben, die als solche dann aber auch stabil gehalten werden, also Hierarchien, Genderordnung und soziale Eintracht. Wichtig ist außerdem, dass Alltagspraktiken immer auch mit Beziehungen verbunden sind, dass sie also eng verwoben sind. Das ist zum einen der Zusammenhang in der Familie, der Verwandtschaft, der Nachbarschaft und der Gemeinde, der getragen ist von gegenseitiger Hilfe und gemeinschaftlicher Arbeit. Damit federn die Menschen ökonomischen und politischen Druck ab und entschärfen Probleme und lösen sie auf informelle, gemeinschaftliche und pragmatische Weise. Dabei haben indirekte Vermittlung und Gesichtswahrung einen hohen Stellenwert, sodass Vermeidungsstrategien und das Vermeiden auch von offenen Auseinandersetzungen wichtig ist für die Menschen und dem staatlichen Eingreifen zum Beispiel bei der Polizei vorgezogen wird. Also in Kasachstan habe ich mal Interviews geführt, wo die Studierenden mir dann sagten, ja, wenn du einen Unfall hast, kannst du das entweder informell oder formell machen. Beides kostet Geld, beides dauert lange, und es wurde aber klar, dass sie natürlich das Informelle bevorzugen, dass ein Onkel oder ein Neffe dann eben den Geschädigten anruft und sagt, was stellst du dir denn vor? Und dann verhandeln die entsprechenden Menschen, die dafür zuständig sind, miteinander und finden dann eine Lösung. Und das Ganze ist öffentlich eigentlich nicht sichtbar. Aber man kann auch die Polizei anrufen, also bloß als Beispiel.
Anna, danke für diese generelle Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext. Könntest du jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, um das ein bisschen zu illustrieren, wie das ganz konkret vor Ort aussieht?
Ja, sehr gerne. Ein Satz, beziehungsweise zwei Sätze, ein Satz zum Konflikthintergrund und ein anderer Satz zu einer verallgemeinernden Betrachtung. Bei den Konflikten in Zentraleurasien, und ich denke, da kann Inga Luther dann mehr zu den Unterschieden sagen, geht es zunächst vor allem darum, um anhaltende sozioökonomische Umwälzungen, also nach dem Übergang zur deregulierten neoliberalen Marktwirtschaft, mit der eben viele Menschen, die nicht so viele gute Ausgangschancen hatten, weiterhin zu kämpfen haben, und in dem Maße, wie politische Autoritarisierung um sich greift. In Georgien seit 2024, in Kirgisistan hat sich das jetzt nach den Parlamentswahlen auch nochmal gezeigt. In dem Maße, wo also wirtschaftliche und politische Druckmomente steigen, wächst die Vorstellung, dass eben Migration eine Lösung sein könnte oder oft auch ein einziger Ausweg. So viel zum Konflikthintergrund. Ich würde gerne ein Beispiel nehmen von Judith Beyer, nicht weil ich keine eigene hätte, wir haben sehr viele Beispiele, aber Judith Beyer hat ein Beispiel der kommunalen Konfliktbewältigung aufgezeigt, das wirklich sehr umfassend und sehr inspirierend ist, und zwar aus der Provinz Talas in Nordkirgisistan, wo nach der Tulpenrevolution 2005 eine Spaltung unter kommunalen Patronen drohte. Also die lokalen Big Men haben unterschiedliche politische Ambitionen gehabt, und ein lokaler Imam hat nach Konsultationen mit den Ältesten, das sind also eher die, die für die religiöse normative Orientierung zuständig sind, hat vorgeschlagen, eine landwirtschaftliche Genossenschaft auf der Basis gemeinsamer Arbeit und gegenseitiger Hilfe zu gründen, um die soziale Einheit in der Gemeinde zu stärken. Und er gab den normativen Anstoß, die Ältesten, die in der Gemeinde natürlich gewohnheitsrechtlich einen hohen Einfluss haben, haben regelmäßige Treffen abgehalten und die lokale Bevölkerung mobilisiert. Die Initiative war rasch erfolgreich und die lokale Staatsverwaltung unterstützte das mit Kontakten. Der Bürgermeister stellte Land zur Verfügung und selbst die Provinzgouverneure begannen, dieses Modell des sozialen Zusammenhalts zu empfehlen. Und hier sagt eben Beyer, und ich würde ihr da durchaus zustimmen, dass diese praktische Selbsthilfeinitiative eine erfolgreiche soziale Absicherung mit Konfliktbewältigung verbindet. Also die Menschen haben wieder zueinander gefunden, haben etwas gemeinsam gemacht und dieser Konflikt zwischen zwei Patronen ist in den Hintergrund gerückt. Das Beispiel veranschaulicht auch, dass eben auf kommunaler Ebene so ein informelles Dreieck ist zwischen der wirtschaftlichen Macht, der religiösen oder normativen Orientierung und dann der Staatsverwaltung. Und wenn die zusammenspielen und die Bevölkerung motivieren können, dann ist eigentlich lokaler Frieden gegeben und viele Dinge können auf dieser Ebene gelöst werden.
Frauen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort und kommen wir, glaube ich, dann auch nochmal zurück. Und vielen Dank für diesen Einblick in Formen, Formate, Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Friedens. Inga, du bist Teil einer Initiative, die sich für die Stärkung von Frauen im Kontext des Krieges gegen die Ukraine einsetzt. Dabei geht es um die Situation und die Problemlagen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Ukraine, in frontnahen Gebieten sowie auch in den besetzten Gebieten in der Ostukraine. Kannst du vielleicht aus deiner Arbeit darstellen, was lokales Wissen in diesem Kontext bedeutet und ausmacht und wie sich das für dich darstellt, was ja auch ein komplett anderer Kontext ist, jetzt verglichen zu den eher latenten gesellschaftlichen Konflikten in Zentralasien?
Genau, vielen Dank. Ja, also der Unterschied ist ja offensichtlich. Also wir arbeiten eben mit Frauen, also wir, meine Organisation und auch gemeinsam mit Partnerorganisationen und Partnerinnen aus der Region. Wir arbeiten mit Frauen, die an unterschiedlichen Orten leben und dadurch auf unterschiedliche Weise von dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine betroffen sind. Das heißt, wir arbeiten mit Frauen, die auf verschiedenen Seiten der Frontlinie leben. Auch mit Frauen, die als Menschenrechtsverteidigerinnen in Russland aktiv sind. Und es ist eben ja ein großer Unterschied, ob man in der Hauptstadt Kiew von den Bombardierungen und jetzt auch von den massiven Ausfällen der Infrastruktur betroffen ist, ob man in frontnahen Gemeinden lebt, ob es sich um interne Geflüchtete handelt oder Menschen, die woanders hingeflohen sind, also in europäische Länder oder auch auf die andere Seite, nach Russland. Und es ist, oder ob man eben auf den besetzten Gebieten lebt. Das sind völlig verschiedene Situationen und auch Herausforderungen, mit denen die Menschen da konfrontiert sind. Alle sind mit dem Krieg konfrontiert, aber müssen eben mit verschiedenen Situationen umgehen Und das ist das, was wir fokussieren, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind denn die unterschiedlichen Situationen, was ist zum Beispiel, was bedeutet eigentlich die russische Besatzung für die Menschen, die da leben? Und es gibt da auch wieder Unterschiede. Die Gebiete, die seit 2014 nicht mehr zum regierungskontrollierten Gebiet gehören, die Menschen auf der Krim, die Menschen, die seit der Invasion in 22 die Gebiete besetzt wurden und die dort leben, das sind auch nochmal Unterschiede. Und außerdem bewegt sich die Frontlinie ja nach wie vor. Das heißt, es gibt immer wieder neue Verschiebungen und neue Situationen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Das heißt, lokales Wissen ist für mich erstmal als, ja, auch als Praktikerin und als Akteurin der Zivilgesellschaft überhaupt zu verstehen, was sind die genauen Auswirkungen des Angriffskrieges, was sind die Auswirkungen der Besatzung. Das betrifft zum Beispiel, wie ist die Mobilität der Menschen, können die überhaupt noch hin und her fahren, welche Wege nehmen sie, um die Grenzen zu überschreiten, was ist mit dem Eigentum, was auf der einen oder anderen Seite zurückgeblieben ist, was ist mit Fragen der Dokumente, es gibt diese ganze große Frage von Pässen und Dokumenten und Reisedokumenten, was ist mit den Bildungseinrichtungen, wie wird dort jetzt unterrichtet, welche Möglichkeiten gibt es eventuell für junge Menschen auch über die Grenzen hinweg zu kommunizieren und überhaupt an Informationen oder Bildung heranzukommen. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und Frauen, also wir sind eben eine Initiative, die mit Frauen arbeitet, und Frauen haben eben auch nochmal spezifische Zugänge zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zu verschiedenen Themen, bestimmte Erfahrungen, die sie einbringen, bestimmte Expertisen. Und darum geht es uns eben auch, dieses Wissen überhaupt erstmal zusammenzusammeln und da Informationen auch direkt auszutauschen, eben jenseits der medialen Berichterstattung, sondern im direkten Austausch. Und und diese unterschiedlichen Situationen und Erfahrungen der Menschen führen natürlich auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der Situation, unterschiedliche Ängste und Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen. Und darum geht es eben auch zu verstehen, wie wird eigentlich die Situation auch unterschiedlich wahrgenommen und darüber in einen Austausch zu kommen. Und der zweite Aspekt, der mir dabei wichtig ist, ist, dass lokales Wissen ja auch dadurch entsteht, durch das Zusammenkommen und die gemeinsame Aktivität, also der Austausch darüber, was sind eigentlich die Probleme und was sind auch eventuell trotz des Krieges Handlungsspielräume, also was können wir tun. Daran arbeiten wir eben auch, dass solches Handlungswissen entsteht, also Räume dafür zu schaffen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und auf der Grundlage dann gemeinsam auszuloten, wo sind unsere Handlungsspielräume auf zivilgesellschaftlicher Ebene unter den gegebenen Bedingungen des Krieges. Und das ist was, was ich auch wirklich immer sehr beeindruckend finde, wie aktiv die Menschen sind und sein wollen, dass sie eben nicht einfach nur Opfer dieses Krieges sein wollen, sondern wirklich die Motivation sehr, sehr hoch ist, im Rahmen der Möglichkeiten, der gegebenen Möglichkeiten, was zu tun. Da sind die Bedingungen natürlich sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Gebieten und die natürlich unter den Bedingungen autoritärer Herrschaft sehr eingeschränkt. Aber auch da gibt es nach wie vor Menschen und Frauen, die aktiv bleiben. Und das, also dieses Wissen über Handlungsmöglichkeiten, was kann eigentlich vor Ort getan werden, trägt eben auch dazu bei, ne, eine Perspektive zu entwickeln, wohin soll es eigentlich gehen, was ist der längerfristige Prozess, auf was arbeiten wir eigentlich hin, was sind die grundlegenden Probleme und Bedürfnisse, die gelöst werden müssen. Und es sind so die natürlich auch sehr existenziellen Fragen im Kontext dieses Krieges, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, jetzt von lokalem Frieden zu sprechen, weil es ist einfach im Moment nicht gegeben, aber trotzdem ist, kann ich später auch noch mal was dazu sagen, ist es natürlich in einem Kontext, wo es auch darum geht, zu überlegen, was gehört eigentlich alles zu einem Frieden, zu einem langfristigen und auch zu einem gerechten Frieden dazu, was muss für die Menschen da sein, damit es irgendwie wenigstens etwas in Richtung Frieden geht und was sollte eben auch in Verhandlungen über Frieden mit einbezogen werden, damit es um die Interessen der Menschen geht.
Genau, danke. Wenn ich kurz dazwischen fragen kann, du hast ja ganz viel von diesen alltagsrelevanten Situationen gesprochen und den Möglichkeiten und Handlungsräumen, die da geschaffen werden. Kannst du da mal auch Beispiele nennen, worauf sich das konkret bezieht? Also wie man sich das vorstellen muss, dass da sozusagen die Leute agieren vor Ort und genau diese Handlungsräume schaffen, von denen du gesprochen hast.
Ja, also ein ganz gutes Beispiel ist, dass es, also unsere ukrainischen Kolleginnen angefangen haben, Netzwerke und Gruppen aufzubauen von Frauen, die in den frontnahen Gebieten, in den Gemeinden aktiv sind. Da ist die Situation eben so, dass viele Leute weggegangen sind. Andere Gemeinden haben damit zu tun, dass viele interne Geflüchtete, also IDPs, in die Gemeinden gekommen sind. Und trotzdem ist sozusagen, auch wenn es in der Ukraine eine sehr starke und sehr aktive und lebendige Zivilgesellschaft gibt, ist es da in den frontnahen Gebieten doch so, dass es nicht mehr so viele aktive Menschen oder organisierte Zivilgesellschaft gibt und die sich und ja, meine Kolleginnen halt sozusagen angefangen haben, diese Frauen zu unterstützen, indem sie Treffen organisieren, indem sie Strategiebildung unterstützen, indem sie den Austausch befördern. Da geht es auch um den Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen Aktiven, aber auch um einen Austausch von zum Beispiel kommunalen Angestellten und Verwaltungsbeamtinnen oder Funktionärinnen, die halt in kleinen Gemeinden sind und auch mit der sozusagen mit der Okkupation und Deokkupation umgehen. Es gibt ja Verwaltungsstrukturen, die nach der Okkupation in die regierungskontrollierten Gebiete umgezogen sind und jetzt sozusagen von der Ukraine aus aber immer noch zuständig sind für die jetzt besetzten Gebiete. Und da gibt es einfach einen Bedarf, Informationen und Strategien auszutauschen und sich zu vernetzen und da zusammenzuarbeiten. Das ist so ein Beispiel für die Arbeit, die da passiert.
Ja, und kannst du was sagen, also welche Art von Strategien da zum Beispiel entwickelt werden?
Ja, es geht sozusagen um die Infrastrukturaufrechterhaltung. Es geht aber auch um Fragen, wie geht man eigentlich damit um, dass jetzt die IDPs da alle sind, erhält man diese Struktur der Verwaltung, obwohl die Gebiete halt nicht mehr unter Regierungskontrolle sind? Was sind deren Aufgaben? Geht es auch darum, vielleicht eine bestimmte kulturelle Aktivität von den Heimatgemeinden aufrechtzuerhalten oder nicht? Solche Fragen. Es geht aber natürlich auch ganz viel um Versorgungsfragen, um Ressourcenfragen und so weiter und so fort.
Ja, okay, danke. Das ist ganz spannend, so einen Einblick zu bekommen, weil man sich ja so ganz konkret oft nicht vorstellen kann, wie das Leben dort funktioniert und weitergeht. Und dafür denke ich, sind diese lokalen Initiativen ganz wichtig, um zum einen es aufrechtzuerhalten und aber auch um darüber zu erfahren und davon zu lernen.
Ich denke in der Hinsicht, weil wir ja auch über Unterschiede zwischen der ukrainischen Situation und der Situation in Zentraleurasien nachdenken, ist in der Hinsicht der gegenseitigen Hilfe, der gemeinsamen Organisation oder auch das, wie Inga es ausdrückt, der Strategieentwicklung, was machen wir jetzt und wie können wir es anpacken. Das ist sehr nahe und sehr vergleichbar an dem, was unsere Forschungsergebnisse zum Beispiel zum sozialen Zusammenhalt und zur Beziehungsfähigkeit zwischen Frauen in ländlichen Regionen in Ossetien, in Georgien, aber auch in Kirgisistan berichten, dass Frauen eben durch ihre informelle Rolle in der Gemeinde sehr stark sich darauf orientieren, was in der Nachbarschaft passiert, was auf Gemeindeebene passiert und dass zum Beispiel in dem Dorf Chinti in Duschetien sie sich regelmäßig treffen. Der Ort ist dann das Wohnzimmer, also Frauen treffen sich sehr häufig. Die Nachbarschaft, die Verwandtschaft im großen Wohnzimmer und man tauscht sich dann nicht nur über Kindererziehung und über Alter, Gesundheit aus, sondern eben auch über die mangelhafte soziale Infrastruktur oder eben über die Herausforderungen, die entstehen, wenn die Männer als weiterhin die Breadwinner von Arbeitslosigkeit, von Verschuldung, aber auch von Drogenabhängigkeit bedroht sind, dann beraten die Frauen das zusammen. Und aus meiner Perspektive ist das ein Friedensbeitrag, weil sie häufig versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Also das handelt sich um die Familien, das handelt sich aber auch um die Kinder und sie versuchen irgendwie mehr unbewusst als bewusst gemeinschaftliche Lösungen zu finden, möglicherweise auch gemeinschaftlichere, als das in westeuropäischen Gesellschaften der Fall wäre. Ja, und ich denke, das wird vielleicht, mag Inga da von dem, was sie erfährt von den Frauen aus der Ukraine, das entweder belegen oder auch bestreiten, dass diese Art von sozialem Zusammenhalt zwischen Frauen auf Gemeindeebene doch eine Friedensfähigkeit ist, die man stärker sehen müsste. Und vor allem, was aus meiner Perspektive wichtig ist, sie tun das auch ohne Unterstützung von außen. Und sie können auch viel ohne Unterstützung von außen tun. Natürlich nicht alles, aber sehr viel. Und dieses, dass sie eben das selber tun können, das wird in westeuropäischen Ländern zu wenig gesehen, weil dann müsste man sich dort ja fragen, ja, werden wir dort wirklich so gebraucht, wie wir das glauben zu sein? Oder was wäre unsere Rolle? Also das sind dann schon auch grundlegendere Fragen.
Vielleicht kann ich dazu direkt was sagen. Also nochmal vielleicht auch zu den Aktivitäten von Zivilgesellschaft auch auf der Seite der besetzten Gebiete und Russlands. Da gibt es natürlich viele, die sich auch für Menschenrechtsmonitoring und Menschenrechtsfragen einsetzen. Ein Beispiel ist die internationale Initiative People First, wo es darum geht, auf die Situation der zivilen ukrainischen Gefangenen hinzuweisen, die in Russland oder auf russischem Territorium gefangen gehalten werden und oft nichts über sie bekannt gegeben wird. Das sind ja auch so Themen, die jetzt nicht auf Gemeindeebene, sondern ja auf so einer Ebene der Beobachtung von Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Insgesamt sind einfach viele, die in der Zivilgesellschaft organisiert sind, Frauen. Das ist einfach auch ein Fakt, der so ist. Und ich würde auch sagen, dass Frauen natürlich alleine durch den Umstand, dass sie nicht kämpfen, aber auch durch ihre sozialen Rollen sich anders, vielleicht nochmal anders in Beziehung setzen zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen. Ich würde davor warnen zu sagen, Frauen sind sozusagen das friedlichere Geschlecht, weil das ist sicherlich nicht so. Es gibt überall Menschen und eben auch Frauen, die auch vom Krieg profitieren oder die da auch sehr stark mit dran beteiligt sind an diesem Angriffskrieg. Das muss man ja auch sehen. Und das hängt sozusagen ganz stark von der eigenen Positionierung und auch Wertegrundlage ab, inwieweit man sich da auch eben anders engagiert auf verschiedenen Ebenen. Und dann vielleicht nochmal zu dem Verhältnis, so ich weiß nicht, ob wir dazu später auch nochmal kommen. Ich glaube, dass auf lokaler Ebene viel möglich ist, aber es geht natürlich schon auch immer um die Verbindung zwischen der größeren Struktur und den größeren politischen Fragen und wie sich das sozusagen auswirkt und runterbricht auf die lokale Ebene. Und darum geht es uns eben auch ganz stark zu gucken, was ist denn eigentlich der Kontext und wie wirkt sich der Kontext aus auf die lokale Ebene. Und da gibt es schon allein von der Situation her eben ganz klare Verbindungen, die ja auch erstmal analysiert werden müssen. Was bedeutet das denn eigentlich vor Ort jetzt, was welche Fakten jetzt geschaffen wurden durch den Krieg.
Danke, Inga. Und das ist eine Frage, oder es sind zwei Fragen jetzt gekommen in dem, was ihr gesagt habt, die ich auch noch aufgreifen wollte. Das ist zum einen das, was Anna zunächst sagte, zu inwiefern eigentlich Intervention und Unterstützung von außen notwendig ist und dass sozusagen Gemeinschaften selber sehr viel lösen können ohne ja Input oder Anregung oder Intervention von außen. Und eben diese zweite Frage, die du genannt hast, Inga, wie verhält sich das eigentlich zu diesen Verhandlungsstrukturen und größeren Strukturen, die über Frieden oder Frieden und Konfliktlösungen verhandeln? Vielleicht können wir nochmal erstmal zu dieser ersten kommen, inwiefern Intervention von außen notwendig ist und wie stark die Gemeinschaften selber sind. Und die Frage nach dieser Relevanz dieses Wissens, was vor Ort offensichtlich da ist und die Erfahrungen, auch die Praktiken, die angewendet werden. Und vor allen Dingen aber auch, wo stoßen sie an die Grenzen? Und dann kommen wir wahrscheinlich auch ganz schnell wieder auf diese größeren Fragen und die größeren Zusammenhänge. Also die Frage, warum ist dieses Wissen über lokale Dynamiken, Netzwerke und diese Akteure und auch diese Formate der Aushandlung relevant? Und vor allem, für wen ist es relevant? Also wohin wird das wie weitergegeben oder für wen ist es sinnvoll?
Also die eine Relevanz für mich ist ganz klar, das Wissen eben, was ich schon gesagt habe, über die Auswirkungen möglicher Szenarien und politischen Maßnahmen, wenn jetzt über, auch wenn es gerade nicht so scheint, dass es viele Ergebnisse bringen wird, aber vielleicht wird es doch irgendwann eine Waffenstillstandslinie geben und dann wird eben darüber entschieden, wo geht jetzt die Stillstandslinie lang und wo werden welche Truppen stationiert und dann wird es eben genau diese Fragen geben, was passiert mit den Menschen auf den verschiedenen Seiten, was passiert mit denen, die auf der einen Seite sind und die ihre alten Eltern auf der anderen Seite zu versorgen haben. Was passiert mit dem zurückgelassenen Eigentum? Welche Möglichkeiten der Mobilität gibt es? Was passiert mit der staatlichen Zugehörigkeit? Und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen eine Vielzahl an Fragen und da braucht es einfach auch Ressourcepersonen, die dazu qualifiziert Aussagen treffen können und die auch dazu beitragen können, dass es eben im Interesse der Menschen da Lösungen erarbeitet werden. Und das verstehe ich eben unter einem gesamten und ganzheitlichen Friedensprozess, dass solche Fragen der menschlichen Sicherheit da auch mit einbezogen werden und berücksichtigt werden. Und das gibt es ja auch schon länger in der Friedensforschung, dass es eben, Frieden ist ein Prozess, das ist nicht mit der Waffenstillstandslinie getan, sondern es muss sozusagen schon jetzt, also vor dem Verhandlungsergebnis, währenddessen und danach eine Begleitung geben, die dieses Wissen halt einbezieht, ja, und das wird dann entscheidend sein dafür, wie die Menschen auch den Frieden wahrnehmen, welche Wahrnehmung sie von Gerechtigkeit zum Beispiel haben oder welche Veränderungen sie wahrnehmen zu ihrer eigenen persönlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Sicherheit und so weiter. Und das andere, was mir aber auch nochmal wichtig ist in Bezug auf diesen größeren Friedensprozess, ist ja auch, dass durch solche lokalen Auseinandersetzungen mit den Themen, was passiert eigentlich, was sind die Entscheidungen auf der globalen Ebene, auch eine Politisierung der Menschen vor Ort stattfindet. Also es ist ja nicht nur in die eine Richtung, dass sozusagen das lokale Wissen die globale Ebene informiert, sondern andersrum gehört es ja auch zu meinem Verständnis von demokratischer Teilhabe, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, was sind eigentlich die Entscheidungen, wie kommen die zustande. Es geht auch um Entkräften von Desinformation und Mythenbildung, aber es geht auch ganz stark eben um diese Selbstermächtigung, auch im autoritären Kontext, welche Menschenrechtsverletzungen finden hier eigentlich statt und wie verhalten wir uns dazu und was können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dagegen tun. Also es ist sozusagen auch ein gegenseitiger Prozess und auch ein Prozess der Auseinandersetzung und Verantwortungsübernahme von Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, ja, in einem Land, sich halt mit diesen Konsequenzen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was finden wir denn eigentlich und welche Perspektive haben wir denn auf den Frieden und unter welchen Bedingungen können wir uns das auch vorstellen? Also da geht es auch um die Akzeptanz von Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf höherer Ebene getroffen werden. Genau, und dazu gehört natürlich diese feministische Perspektive auch zu sagen, es gibt leider die immer noch sehr hierarchischen Machtverhältnisse und wir sind damit konfrontiert, dass die großen Entscheidungen auf globaler Ebene von Männern getroffen werden. Und das ist erstmal so und das ist auch ein riesiges Problem, dass es keine anderen Mechanismen oder Strukturen von Teilhabe gibt, also heute weniger als eh und je. Und trotzdem sind wir dem ja nicht nur ausgeliefert, sondern es gibt eben immer noch Möglichkeiten, sich dazu zu verhalten und eben auch bestimmte Themen auf die Agenda, zumindest zu versuchen, auf die Agenda zu bringen, der Politik.
Ja, danke. Das klingt einerseits nach zwei sehr relevanten Perspektiven der Relevanz und gleichzeitig einem bisschen betrübten Fazit, wie wirksam das sein kann. Anna, du wolltest dazu auch was sagen.
Ja, ich teile mit Inga die Ansicht, dass es beides braucht oder wenn man es zumindest vereinfacht, beides, das Lokale und das Internationale, keine Frage, sagte ich auch vorhin schon. Dennoch habe ich den Eindruck oder auch die Forschungsergebnisse, dass zahllose oder sehr viele internationale Einsätze zu Recht kritisiert werden, weil sie das, was sie proklamieren oder manchmal auch folgen sie einfach nur diesen Proklamationen, aber es ist nicht wirklich angepasst an die Situationen vor Ort. Es ist bürokratisch, bezieht sich auf selbstreferenzielle Interessen und vor allem, das sollte man in dem Zusammenhang auch mal sagen, verdienen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter internationale Organisationen relativ viel bezogen auf die Menschen in der Konfliktregion, was sie auch, ja, sie legitimieren das oder die Organisationen legitimieren das, also UN und OSZE sind dann dementsprechend auch steuerfrei. Das ist eine Situation, die einfach Ungleichgewichte ausdrückt zwischen internationalen Akteuren und Menschen in Konfliktregionen. Ich nenne jetzt mal bewusst diesen Ausdruck Akteur versus Mensch, weil ich einfach nicht nur ich, sondern eben die postliberale Kritik als solche eben sagt, die verhindern auch Selbstbestimmung und Lösungen, die von unten kommen, die man fast demokratisch bezeichnen könnte. Und als Gegenbild dazu würde ich doch sagen, wenn eine Gemeinde, wenn Männer und Frauen in einer Situation, sei es nur in einer ökonomisch schwierigen Situation oder aber auch in einer Situation mit bewaffneten Konflikten, wenn die sich tätig und praktisch gegenseitig helfen und eigentlich wissen, was sie brauchen. Natürlich sind sie in der Lage, sich an die lokale Administration zu wenden oder auch an eine Ebene, von der sie glauben, dass sie zuständig sind. Aber meiner Meinung nach brauchen diese Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten, die sie haben, mehr Kompetenzen. Und man sollte ihnen auch mehr zutrauen und mehr Eigenverantwortung geben. Und wenn sie sagen, wir brauchen eben für die für das Heizkraftwerk oder für die Straße oder was, bräuchten wir irgendwie das und das Material, die Arbeit machen wir selber, dann sollte das Gehör finden. Das würde aber bei internationalen Organisationen Strukturen erfordern, die wirklich vor Ort hingehen, zuhören, ohne gleich mit dem fertigen Projektdesign und dem Förderantrag in der Tasche zu kommen, sondern wirklich zu lernen von den Leuten, die es betrifft und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also es geht um Subsidiarität, die Ebene, die handlungsfähig ist, soll auch entscheiden können. Es geht um Solidarität von Menschen, die sich dafür interessieren, auch von internationalen Organisationen. Und ich denke, da ist das, was Ingas Organisation macht, wirklich toll. Und es geht aber dann auch um gemeinsames Lernen. Also, dass man nicht irgendwelche Blueprints folgt, die von der UNO oder von der EU oder von der OSZE kommen, geschweige denn von Einzelstaaten mit Interessen, sondern dass wir gemeinsam mit den Leuten lernen, was möglich sein könnte, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind und dann nicht einfach am Ende des Projektzyklus sagt, so, unser Fördergeld ist alle, wir müssen jetzt gehen, ihr bleibt vor Ort. Also, dann hätte man auch das am Anfang sehr viel deutlicher sagen müssen. Also ich bin da recht engagiert in dem Bereich, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die internationale Ebene da an den Bedürfnissen der Menschen vorbei arbeitet und dass es an der Zeit ist, hier neue Ansätze zu finden.
Ich würde das gerne nochmal verstärken aus meiner Sicht. Es ist ja so ambivalent. Einerseits brauchen wir die internationalen Strukturen und ich finde auch, das will ich auch noch mal sagen, ne, das wird ja jetzt auch gerade sehr in Frage gestellt. Die internationale Ordnung besteht ja auch aus Standards und einfach Abkommen oder Regeln, auf die man sich geeinigt hat, angefangen von den Menschenrechten bis hin zu auch Standards für Friedensprozesse, was da berücksichtigt werden und mitverhandelt werden muss. Dazu gibt es ja auch schon Vorlagen und internationale Papiere und so weiter. Und die werden jetzt auch in den aktuellen Verhandlungen zur Ukraine halt auch gar nicht mehr, also die sind überhaupt nicht mehr Thema und es wird immer mehr in Frage gestellt. So, das ist das eine. Und das ist natürlich so, dass diese internationale Struktur nötig ist, auch für lokales Handeln, weil sie ja auch einen Referenzrahmen bietet für Rechte, für Mindeststandards und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch für Menschen vor Ort total wichtig, sich auf solche Rahmen und Regelwerke zu beziehen. Und andererseits stimme ich dem zu, das ist auch was, was uns immer sehr beschäftigt, wo sind eigentlich die Räume, wo es einen echten Austausch gibt, also wo unser lokales Wissen und das, was wir erarbeiten, auch an Problembeschreibungen, aber auch an Lösungsvorschlägen, wo findet es eigentlich einen Raum im politischen Raum? So, und da gibt es halt auch sehr wenig Strukturen und Rahmen dafür, wo das überhaupt andockfähig ist. Und damit meine ich auch nicht unbedingt, dass jetzt drei Frauen am Verhandlungstisch mitsitzen, sondern da meine ich einen umfassenden Prozess, also das, was du auch beschreibst, ja, dass es sozusagen auch im Rahmen von Projekten oder von Umsetzungsmaßnahmen einen längerfristigen Prozess gibt, wo Wissen einbezogen wird und auch immer wieder erneuert und aktualisiert werden kann. Also wie läuft eine Maßnahme und wie muss es vielleicht angepasst werden im Verlauf der Zeit, ja? Und dafür gibt es noch wenig Strukturen, vor allem auf den höheren Entscheidungsebenen.
Vielen Dank. Das ist jetzt eine ganz spannende Diskussion und wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde vielleicht dann daran anschließend nochmal an jede von euch eine Frage stellen wollen. Zum einen an Anna, welche sozusagen, also du hast ja ganz klar auch diese bisschen den Aufbau oder Struktur dieser internationalen Organisation oder die Arbeitsweise kritisiert. Was müsste sich aus dieser Perspektive ändern, um stärker dieses lokale Wissen oder diese Erfahrung oder diesen situierten Kontext einzubeziehen? Und von an Inga die Frage, wie ihr ganz praktisch zum Beispiel versucht, also ihr schafft ja diesen Raum ganz konkret vor Ort, aber wie nutzt ihr die Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten habt ihr, euer Wissen tatsächlich schon einzuspielen, so in solche übergeordneten Prozesse, die eben auch relevant sind für das Lokale? Also wo siehst du Notwendigkeiten, wie dieses Wissen weitergegeben werden kann, so dass es dann eben auch aufgegriffen wird? Also um so ein bisschen auch mit einer positiven Aussicht zu enden. Also was müsste passieren, um sozusagen diese Situation, die ihr jetzt so von beiden Enden so ein bisschen kritisiert habt, zu verändern?
Also ein bisschen plakativ, internationale Organisationen sind gut als Friedensmissionen an Waffenstillstandslinien. Da gibt es viel Expertise über welches Know-how ist notwendig, welche Organisation, welche Bewaffnung, was ist schädlich und so weiter. Da gibt es ganz viel und da kann man viel machen. Internationale Organisationen sind auch wichtig, um bestimmte normative Standards hochzuhalten. Inga hat ja betont, wie wichtig humanitäre Normen und Menschenrechte sind als Referenzpunkt für Bevölkerung in verschiedensten Regionen, wobei man eben auch gucken muss, was ist, also eine Norm ist erstmal richtig, insbesondere wenn es um Menschenrechte geht, aber dann sind die Situationen eben, wie ich versucht habe zu sagen, in konkreten gewohnheitsrechtlichen Kontexten oft so, dass Genderrollen anders ausgefüllt werden, als sie die internationalen Normen vorsehen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass Frauen sofort unterdrückt werden, sondern Frauen werden dort auch respektiert, aber anders. Aber das nur als da sieht man schon, dass es da Bruchlinien gibt. Wichtiger ist, dass, und du hattest ja auch nach einer Art Schlusswort gefragt, ich denke, dass es parallel zu internationalen Organisationen transnationale und transdisziplinäres Engagement geben sollte, dass Menschen, die bestimmtes Know-how haben oder Menschen aus anderen Regionen, die solidarisch sein wollen, wirklich vor Ort in Konfliktregionen gehen und mit den Menschen leben und auf eine behutsame Weise versuchen, Vertrauen zu gewinnen, die lokalen Sprachen sprechen und dann gemeinsam mit den Leuten beraten, ob es Sinn macht, etwas voranzubringen in diesem oder jenem Bereich und da eben Prinzip der Subsidiarität und Eigenverantwortung, dass diejenigen, die vor Ort leben, die entscheiden, was sie brauchen und was sie wollen und wie sie das umsetzen und wie viel internationale oder transnationale Hilfe sie dabei möchten oder in welche Richtung sie gehen möchten. Und für diese Art von Arbeit müssten internationale Organisationen Räume schaffen, die eben nicht durch Projektdesigns ausgefüllt sind, sondern offene Räume, in denen Akteure von unten mit ihnen in Dialog treten, gegebenenfalls auch materielle Unterstützung brauchen, wobei eben Geld, wie gesagt, nicht das Einzige ist.
Ja, danke. Ich glaube, es gibt jetzt eine gute Vorlage vielleicht für Inga, wie dieser Raum von unten gestaltet werden sollte oder gestaltet sein sollte, dass genau das Wissen, was ihr da habt, praktiziert, umsetzt, wie das da einfließen kann.
Genau, also was wir machen, ist, dass wir eben gemeinsam eben unter Beteiligung der unterschiedlichen Frauen Analysen erarbeiten und das wirklich sehr genau aufschreiben und das dann weitergeben, erstmal auf so einer ExpertInnen-Ebene an Leute, die auch andere Zugänge in die Politik haben. Es gibt auch zum Beispiel inzwischen eine Kommission des ukrainischen Parlamentes, wo es darum geht, Empfehlungen für eine Strategie in Bezug auf die besetzten Gebiete zu erarbeiten, wo eine Kollegin beteiligt ist und wo auch Informationen einfließen. Dann ist es natürlich auch total wichtig, dass wir innerhalb der Zivilgesellschaft gut vernetzt sind und auch da die Informationen weitergeben an gut organisierte und professionelle Zivilgesellschaft, die auch wiederum dann, ne, also dass man sich sozusagen zusammentut und guckt, wo sind die politischen Zugänge, was kann man davon auch öffentlich machen. Diese People First-Initiative habe ich ja schon erwähnt, die OVEN auch unterstützt. Und dann denke ich, dass es auf EU-Ebene ganz wichtig ist, jetzt Advocacy zu machen, weil die europäischen Staaten diejenigen sind, die eben genau diese regelbasierte Ordnung vertreten müssen, auch als Verhandlungspartner und dafür sorgen müssen, dass eben die Belange der Bevölkerung vor Ort auch in die politischen Prozesse einbezogen wird. Und da bemühen wir uns auch sehr, das Wissen eben weiterzugeben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle und auch basierend auf dem, was ihr gesagt habt, noch lange weiter diskutieren. Jetzt die Stunde leider schon rum. Ich danke euch für euer Kommen und ja, die spannenden Beiträge, auch diese vielen offenen Fragen, auch diesen Ausblick, den wir jetzt diskutiert haben, der auch sich wunderbar anbietet, dann die Diskussion fortzusetzen. Vielen Dank und ich freue mich auf ja, ein Wiedersehen oder auch ein Fortführen dieser Diskussion an diesen Themen.
Vielen Dank auch für das interessante Gespräch. Dankeschön.